Thorsten begrüßt heute Annette Mönninghoff. Seit 4 Jahren ist Annette bei Roche im Marketing von digitalen Healthcare Solutions tätig. Aktuell ist sie Head of Integrated Marketing. Von 2011 bis 2018 war Annette bei Beiersdorf in Deutschland und in den USA beschäftigt, zuletzt als Senior Brand Managerin für Nivea Body. Ihr Bachelorstudium schloss sie 2009 an der WHU in Vallendar ab. An der Universität St. Gallen absolvierte sie 2012 den Master in Strategy and International Management. Dort promovierte sie auch im Jahr 2021 mit Summa Cum Laude. Annette ist begeisterte Langstreckenläuferin und lebt mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern in Kilchberg bei Zürich. Annette, ich freue mich unheimlich, dass du bei unserem Podcast heute dabei bist und ich starte gleich mit unserer üblichen Eingangsfrage. Hast du eine Lieblingsmarke?
Ja, lieber Thorsten, danke, dass ich hier sein darf. Aus reiner Treue zu meiner Beiersdorf-Vergangenheit ist das natürlich Nivea. Einfach als eine Marke, die ich ehrlich gesagt nicht nur, weil ich lange auf der Marke gearbeitet habe und sie auch mit geprägt habe, sondern einfach auch als Kind damit aufgewachsen bin und für mich das sehr konsistente Markenführung ist und auch diese Verbindung von Emotionen, der Erinnerung, der Sonnencreme, dem Geruch. Und also eine tolle Marke, die mich lange begleitet und die in meinem Badezimmer zu finden ist.
Ja, da habe ich jetzt mal eine Chance, eine Frage loszuwerden, die mich schon immer quält. Ist es tatsächlich so, dass diese Allzweckcreme in der blauen Dose das Urprodukt ist und dass es etwas Ikonisches hat?
Ja, also das ist das Urprodukt. Das ist das ursprüngliche Produkt, wo Nivea kommt ja von Schnee, lateinisch weiß. Der Markenkern an sich, diese weiße Creme wirklich, die sich bis heute wirklich noch extrem gut verkauft auch. Und irgendwo auch dieses Multipurpose ist irgendwie immer in und vielleicht noch inner heute. Und dann von dort ist es gewachsen, wobei Skincare immer noch ein großer Teil der Revenues ausmacht, neben inzwischen natürlich auch Deo und Dusche und sowas alles. Genau, das ist der Markenkern. Die Formel ist nicht ganz überall gleich. Ich habe ja lange in den USA für Nivea gearbeitet und in Europa ist die Konservierungsstofffrei. In USA ist die mit Konservierungsstoffen. Das war immer ein Thema, dass wir immer amerikanische Konsumenten hatten, die wirklich nach Europa geflogen sind, Brand Lovers, und die deutsche oder europäische Nivea-Creme importiert haben.
Ich habe eine Anschlussfrage. Hast du ein Lieblingsprodukt?
Lieblingsprodukt? Wahrscheinlich mein Parfum. Einfach, weil ich sehr lange nutze, irgendwie ein Teil von mir geworden ist. Coco Mademoiselle von Chanel. Wenn ich ohne das verreise und das vergesse, ist das was, was ich direkt wieder kaufe. Das kann man eigentlich auch überall kaufen.
Gibt es eine Persönlichkeit, die du interessant findest, die du vielleicht sogar bewunderst, der du gerne mal persönlich begegnen würdest?
Ich glaube, zum einen klassische Antwort, aber Steve Jobs, weil es einfach vom Innovationsvermögen und diesem der Fähigkeit, visionäre Produkte zu entwickeln, die so nah am Konsumenten sind, aber auch so einfach. Diese Einfachheit finde ich unglaublich spannend in einem technischen Produkt. Das ist was, was oft fehlt. Und deswegen ist das sicherlich so mein Business-Innovationsvorbild. Ich glaube, im Menschlichen wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, im Menschlichen ist es wahrscheinlich ganz in eine andere Richtung eher Dietrich Bonhoeffer. Eine Person, die für ihre Werte eingestanden ist und unglaublich hoffnungsvoll geblieben ist, selbst in schwierigen Zeiten. Insofern, wenn ich mal gestresst bin, dann denke ich immer, also dieses Gottvertrauen, diese Hoffnung, dass irgendwie alles am Ende irgendwie gut wird, ist auch sicherlich ein guter Role Model Guiding Principle.
Hast du ein Buch, was du so schätzt, dass du es gern unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest?
Da gibt es ein Buch, was ich unglaublich gut geschrieben bin. Ich lese nur Romane eigentlich in meiner Freizeit, wenig Business-Literatur. Und das ist von Bernhard Schlink, Das späte Leben. Ein Buch, was reflektiert, was wollen wir eigentlich hinterlassen? Wofür wollen wir erinnert werden? Was ist wichtig im Leben? Und dabei unglaublich gut geschrieben ist. Sehr zu empfehlen.
Ich wechsle mal komplett das Thema. Gibt es in deinem Konsumentinnenleben ein Service-Failure, der dich auch heute noch so richtig ärgert?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, so richtig enttäuscht war ich selten von der Marke. Es gibt eher einige wirklich positive Überraschungen, die ich hatte in meinem Service-Leben als Konsument. Eins davon ist sicherlich Louis Vuitton. Ich weiß, ihr habt das hier im Podcast schon unglaublich viel diskutiert, ob man da in der Schlange stehen sollte etc. Ich bin so jemand, der hat eine Tasche und in diese Tasche kommt alles rein und die ist ein Gebrauchsgegenstand. Da ist ein Laptop und Sportschuhe und alles völlig überladen. Und nach 5 Jahren wirklich intensivem Use wurde diese Tasche irgendwie Erst ist sie so kaputt gegangen und dann irgendwann ist der Henkel abgefallen. Ja, ich habe eigentlich diese Tasche noch mitgenommen und gesagt, ich will eigentlich das Gleiche wieder kaufen. Also eigentlich so bin ich in den Store gegangen und dann haben die gesagt, ja, das kann ja nicht sein, dass das, also obwohl ich die wirklich schrecklich benutzt habe. Und normalerweise passiert es einem ja dann doch oft, dass man so hinterfragt wird, ob man das Produkt überhaupt richtig genutzt hat oder übernutzt hat. Und da in diesem Laden, wo ich es überhaupt nicht erwartet hätte, wurde dann gesagt, ja, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Und ich hatte die Tasche in Frankfurt gekauft und war in Zürich im Louis Vuitton-Laden. Und ohne Probleme konnten die das auch in deren CRM-System finden, wissen, wann ich die gekauft habe. Ich habe einen vollen Refund bekommen, habe dann natürlich 2 Taschen gekauft, weil ich so positiv die Erfahrung hatte. Aber da muss ich sagen, so dieses ohne Probleme über Grenzen hinweg connecten von Kundendaten und was erfüllen, wonach ich nicht mal gefragt habe, in diesem Kostensegment, muss ich sagen, war sehr eine positive Überraschung.
Also was ich da raushöre, ist, du warst sozusagen zweifach positiv überrascht. Also zum einen als Konsumentin oder als Nutzerin der Marke Louis Vuitton und zum anderen als Profi-Marketeer, dass da mal irgendetwas geklappt hat im Data Management.
Ja, total, genau. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr von der Marketing-Seite, weil dieses CRM-Datenbank-Kundenmatching macht total Sinn, dass die das gut machen können, weil natürlich deren Kundensegment unglaublich global ist. Mal hier kauft, mal dort kauft. Insofern, aber trotzdem hätte ich das nicht erwartet, weil normalerweise ist so dieses Finden in der Kundendatenbank eher sowas und wie schreibt man sie nochmal? Und also man hat da auch da eher schlechte Erwartungen und das war unglaublich smooth. Und die wussten alles, was ich je gekauft habe und das war gut.
Nagold im Schwarzwald oder New York City?
Ach, schwierige Frage oder auch nicht. Definitiv New York. Also geboren in Nagold im Schwarzwald, aber 6 Jahre in New York gelebt und ich liebe diese Stadt. Das war so ein Traum, dort mal zu leben und ein großes Privileg, dort leben zu dürfen. Unglaublich viel Energie und ich würde es jedem empfehlen, der es möglich machen kann, seine Karriere irgendwann dahin zu shiften und mal ein paar Jahre in New York zu arbeiten.
Du erlaubst mir eine Nachfrage. Ich habe durchaus auch eine Idee, warum ich nach New York City sollte. Gibt es auch Gründe, warum man nach Nagold im Schwarzwald fahren sollte?
Ja, sehr viele. Also zum einen ist Nagold die Herkunft vieler wichtiger Marken, wie zum Beispiel Rolf Benz. Also den gibt es auch wirklich als Person lebend dort. Und Walter Knoll als die Marke, die sie inzwischen führen. Also insofern große Möbelleidenschaft in Nagold. Und es ist sonst auch eine sehr schöne, lebenswerte Kleinstadt.
Annette, ich freue mich, jetzt in unser erstes Thema einführen zu können. Du hast eine sehr interessante Karriere bisher verfolgt. Deine Karriere war dadurch geprägt, dass du in einem klassischen Fast-Moving-Consumer-Goods-Unternehmen gearbeitet hast, bei Beiersdorf. Du hast es vorhin auch schon erwähnt, hast unter anderem die Marke Nivea mitbetreut und warst am Ende deiner 8-jährigen Karriere Senior Brand Managerin für Nivea Body. Dann hast du dich entschieden für das harte Los. 2 Jahre PhD-Studium an der Universität St. Gallen, bist da mit einem Doktortitel rausgegangen und dann nicht wieder zurückgegangen in die Fast-Moving Consumer Goods Industry, was man ja vermuten würde, sondern hast die Szenerie total gewechselt. Du bist in so eine klassische B2B-Branche reingegangen, du bist zu Roche gegangen, bist da jetzt seit gut 3 Jahren tätig und bist Head of Integrated Marketing in dem Bereich Roche Information Systems. Meine Frage an dich, was hat dich motiviert zu diesem Seitenwechsel?
Ja, gute Beobachtung. Wahrscheinlich die Hauptmotivation kam wirklich aus der Industrie heraus. Also nach fast 8 Jahren Beiersdorf, Skincare, Marketing, sehr viel auf Nivea, auch auf anderen Marken, hat man natürlich irgendwie diesen Zyklus von zum einen Produktentwicklung irgendwie ein paar Mal durchlaufen. Ich liebe, wie gesagt, die Produkte, aber Innovation im Skincare-Bereich ist eben sehr oft dann doch auch eine neue Fragrance, neue Insight, neue Anwendungsformate. Ja, aber irgendwo ist es natürlich schon, if you've done it once and then you've done it twice and then you've done it 3 times und dann brauchst du irgendwie eine neue Herausforderung. Und im PhD habe ich eben sehr schön dieses Healthcare-Segment kennenlernen dürfen. Ist auch eine Passion, die ich davor eigentlich hatte. Gesundheit, komme aus einer Ärztefamilie. Ja, da war das einfach so ein bisschen follow your heart in der Industrie. Bei Roche bin ich im Diagnostikbereich, die einfach unglaublich viel Purpose hat. Persönlich hatte ich schon immer auch viel Motivation, einfach darauf zu verkaufen und Market Share zu gewinnen. Und dieses Kompetitive ist super spannend und entrepreneurial und toll. Aber irgendwie fragt man sich dann auch, okay, wofür will ich eigentlich stehen? Was will ich gemacht haben im Leben? Und das ist natürlich Healthcare eine tolle Industrie, wo du eben dieses Kommerzielle, dieses Marketing, Know-how und Leadership dann irgendwie auch kombinieren kannst mit was der Gesellschaft Wert stiftet, indem du Diagnostik machst, die schneller Krankheiten diagnostizieren kann. In der Pandemie haben wir wir selber gemerkt, wie wichtig eine gute Diagnostik ist. Und das war, glaube ich, eigentlich der bewegende Faktor. Und dann die Art der Industrie, muss ich sagen, da bin ich vielleicht sogar ein bisschen reingestolpert. Also ich war mir gar nicht bewusst, wie anders, so viel habe ich vielleicht gar nicht reflektiert, wie anders das Handwerk des Marketings eigentlich im B2B-Bereich ist. Also das war dann so ein Ankommen und dann eine steile Lernkurve eigentlich.
Bevor wir jetzt in die Diskussion richtig einsteigen, beschreibe doch mal kurz die Leistung, die ihr verkauft.
Unsere Kunden sind eigentlich weltweit entweder Privatlabore oder Krankenhäuser, die auch ein Labor betreiben. Labor ist ein Blutlabor, also wir alle kennen unser Blut, was abgenommen wird beim Arzt in solchen kleinen Röhrchen und dann eben in ein Labor geschickt wird. Und Roche selbst verkauft sowohl die Geräte, auf denen diese Analysen gemacht werden, als auch die Reagenzien. Das ist eigentlich unser Geschäft. Ich persönlich bin dann noch in dem Bereich der Digital Health Solutions. Wir haben nicht nur das Instrument und den Test, sondern inzwischen dann eben auch sehr viel Software, die dir eigentlich ermöglicht, so ein Labor voll automatisiert zu betreiben. Das ist dann der Geschäftsbereich, wo ich reinkomme und sehr viele andere Software, die diesen Laborprozess verbessert.
Du sagst steile Lernkurve und das sagt jemand, der ja 8 Jahre lang da gearbeitet hat, wo das Marketing mit erfunden wurde, nämlich in der Fast-Moving Consumer Goods Industry. Was sind so die Themen, wo du sagen würdest, da habe ich quasi bei Null begonnen?
Das erste ist mal der Buying Cycle, der natürlich komplett anders ist. Bei Nivea, Fast Moving Consumer Goods, hast du einen Fast Buying Cycle, Body Lotion 60, 90 Tage. Damit auch die Möglichkeit, sehr schnell Kunden zu beeinflussen über Kommunikation. Und im Diagnostikbereich hast du jetzt eine sehr limitierte Anzahl von Kunden und die kaufen jetzt bei uns durchschnittlich zwischen alle 7 bis 10 Jahre. Das heißt, es geht vielmehr um dieses Relationship Management. Service ist ein Riesenthema. Also wie glücklich ist der Kunde eigentlich über diese langfristige Kundenbeziehung mit eben nicht nur dem einen Produkt, was du einmal lieferst, sondern eigentlich dem, wie er dein Produkt betreiben kann, dann über eben diese 7 bis 10 Jahre. Und dann auch Sales Methodologies, ja. Miller-Heiman ist irgendwie so der Goldstandard der B2B Sales Methodologies. Never heard of it, ja. Und das war dann schon ganz spannend. Der Punkt ist eben, in B2B hast du eben nicht den einen Konsumenten als Entscheider, der irgendwie zur Kasse geht und einen Impulskauf macht oder einen geplanten Kauf, sondern du hast eben verschiedene Influencing- und Buying-Personas. Man unterscheidet da zum Beispiel den User-Buyer, also der das Produkt am Ende nutzt, aber sagen wir mal der bei uns der Labortechniker, der irgendwie das Laborgerät betreibt, aber der trifft natürlich nicht die Kaufentscheidung. Die Kaufentscheidung wird vielleicht über den Economic-Buyer, also das Purchasing, das Procurement, je nachdem wie groß die Organisation ist, da ist ein wichtiger Faktor. Dann versuchst du immer so einen Champion zu finden, einer, der dich mag, mit dem du eine gute Kundenbeziehung hast, den du auch als Guiding-Person für den Einfluss in der Organisation dann nutzen kannst. Ja, und einfach diese Unterscheidung von den verschiedenen Rollen und Personen, die du alle abgreifen musst und beeinflussen musst, mit zum Teil auch dann anderen Messages. Für den User ist die Einfachheit des Produkts, wie bediene ich es, wie sieht mein Alltag mit dem Produkt aus wichtig, also dieses Persona-based Marketing, also vielleicht ein Stichwort hier. Für den Economic Buyer ist die Frage, was kostet es, das sind die Kosten des Betriebs und dann sicherlich auch für ein Leadership dann so die, wenn du eine Kundenbeziehung über 7 bis 10 Jahre betreibst, auch diese Innovationsfähigkeit, ja, also wie sehr vertraue ich dieser Firma, dass sie mich nicht nur jetzt erfolgreich machen, sondern dass ich über die 7 bis 10 Jahre eigentlich den richtigen Partner an meiner Seite habe, der mir die Innovationspipeline gibt, mit dem ich erfolgreich sein kann.
Kürzlich habe ich mit dem Winfried Daun gesprochen. Der ist für die Marketingkommunikation der UBS verantwortlich. Deren Hauptgeschäft ist natürlich Wealth Management. Es ist kein B2B-Geschäft im engeren Sinne, aber auch ein Geschäft, was ja dadurch gekennzeichnet ist, dass es in sehr langen Zyklen geschieht. Und er hat mir diese inzwischen ja ganz berühmte oder auch berüchtigte Formel nahegebracht, mit der er arbeitet, dass sie immer davon ausgehen, 95% ihrer Kunden seien im Moment nicht im Markt und lediglich 5% der Kunden seien im Markt und sie müssten sich viel mehr auf diese anderen 95% konzentrieren, weil da liegt der Hebel. Ist das auch eure Beobachtung?
Wir gucken da sehr ähnlich drauf. Innerhalb von diesen, sagen wir mal, 7 bis 10 Jahre Kundenbeziehung, bei uns ist die ja eben sehr planbar, weil wir natürlich Verträge haben, die laufen dann irgendwann aus. Das heißt, wir wissen eigentlich, wahrscheinlich der Unterschied zu Wealth Management ist, dass wir wissen, ob jemand im Markt ist oder nicht im Markt ist. Hast du eigentlich so ein Kunden-Lifecycle-Management, ja? Also das heißt, du am Anfang ist das Onboarding wichtig, du implementierst die Lösung erstmal, du schaust, wir haben eine Funktion, die heißt Customer Success Management, wo wir dann wirklich über sehr intensiven Kontakt mit den Kunden am Anfang gucken, dass der Kunde am Anfang vor allem gut in das Produkt reinkommt. Also du hast eigentlich so ein Buying Cycle, wo du weißt, wann kann ich eigentlich was herantragen und du musst diese 7 Jahre nutzen, um auch eine gute Kundenbeziehung aufzubauen. Das heißt, wir sagen auch, und da kommt mein Team auch ganz stark rein, was sind eigentlich so die Inhalte über diese Jahre, gar nicht vielleicht mit dem Ziel eines direkten Verkaufs, sondern mit denen ich Thought Leadership bei diesem Kunden zeigen kann, mit dem ich zeigen kann, ich bin der richtige Partner auch für die Zukunft. Wir machen zum Beispiel auch Kunden-User-Meetings, wo wir dann auch Kunden untereinander connecten, wo die sich austauschen können zu ihrem Nutzungsverhalten. Und das ist super wichtig, dass du eben diese Zeit nicht nur aktiv wirst, wenn es wieder ums Verkaufen geht, das schätzen die Kunden sehr, sondern dass du dich als klarer Führer über diese Zeit positionierst. Und wir wissen über Marktdaten, die wir haben, das Zweitwichtigste, warum sich Leute für Roche entscheiden, ist der Service. Also Service ist unglaublich wichtig. Wenn du eben so ein Laborgerät betreibst und deine Bluttests laufen lässt, hast du natürlich kontinuierlich Service, der da passieren muss. Und diese Erfahrung des Kunden mit dem Service ist unglaublich wichtig. Also quasi guten Service über diese Zeit zu haben, ist eigentlich schon die halbe Miete für den Verkauf dann danach und den Anschlussvertrag.
Ich bin ja eingestiegen mit der Frage nach deiner Lieblingsmarke. Wie wir jetzt ja wissen, Nivea. Wie sieht es mit Roche aus?
Als Lieblingsmarke?
Ja, ist es deine Lieblingsmarke oder ist es die Lieblingsmarke von irgendjemand anderen? Oder ist es eine Trust-Brand?
Ehrlich gesagt, sehr stark eine Brand im Hintergrund. Also Roche verfolgt eigentlich ein House of Brands Marketing Approach. Das heißt, wir haben im Pharmabereich hat jedes Medikament seine eigene Bezeichnung. Und du findest dann natürlich die Roche-Marke irgendwo klein auf der Verpackung. Im Zweifelsfall weiß der Patient im Pharmabereich gar nicht unbedingt, dass es von Roche ist. Und im Diagnostikbereich arbeiten wir natürlich schon mit Roche. Aber für unsere Geräte haben wir die Marke Cobas und für unsere Software haben wir die Marke Navify. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Submarken und Roche ist eigentlich so das Qualitätsversprechen im Hintergrund, was aber sehr wenig aktiv beworben wird, sondern als Trust mitschwebt.
Abschließende Frage. Bereust du es inzwischen, dass du nicht mehr für deine Lieblingsmarke arbeitest?
Ich vermisse es manchmal. Sicherlich gibt es gewisse Dinge im Fast-Moving Consumer Goods, die einfach Spaß machen, die sehr stark am Alltag sind, die deutlich unkomplexer sind. Der Healthcare-Markt ist sicherlich was, was unglaublich komplex ist, erstmal die Produkte zu verstehen. Aber ich muss sagen, ich liebe es. Also ich liebe diese Komplexität der Produkte, dieses dauernd lernen dürfen im Beruf, weil sich Healthcare natürlich unglaublich schnell bewegt und man wirklich so ganz, ganz nah am Forschungs-Cut-Off ist irgendwie. Also du hast immer einen neuen Biomarker, zum Beispiel im Alzheimer's-Bereich. Und das ist schon cool, da so nah dran zu sein und irgendwie dann auch Produkte zu vermarkten und damit dann auch wirklich Patienten zu erreichen und dauerhaft lernen zu dürfen. Insofern ist es, glaube ich, für mich gut, da zu sein.
Annette, ich würde jetzt gerne mit unserem zweiten Thema beginnen. Und zwar möchte ich mit dir über die Zukunft des Healthcare-Marketing sprechen. Das ist ja eine ganz eigene Disziplin in der Gesamtdisziplin Marketing. Und ich beginne mal mit einer vielleicht provozierend klingenden Frage. Wer ist eigentlich im Healthcare-Bereich der wichtigste Kunde? Die Kliniken, die Professorinnen und Professoren, die Doktoren und Doktorinnen, die Krankenkassen, der Gesetzgeber oder vielleicht doch die Patientin, der Patient?
Ja, spannende Frage. Ganz klar natürlich der Patient, der unsere Innovation erstmal guidet. Also wir arbeiten für den Patienten bei Roche. Wir haben das Motto Doing Now What Patients Need Next, ist unser Corporate Slogan. Und ich glaube, das treibt wirklich die Organisation. Natürlich haben wir Sales Targets, aber letztendlich die Motivation kommt daraus, tolle Innovation und dann diese Innovation zugänglich zu machen. Also Healthcare Access ist immer noch ein Riesenthema. Wir kennen jetzt hier die Schweiz und das ist irgendwie unser Healthcare-Norm, aber viele Patienten haben bis heute keinen Zugang zu wichtigen Tests. Das heißt, wir arbeiten ganz klar für den Patienten, aber um zu den Patienten zu kommen, sind natürlich diese ganzen anderen Gruppen, die du genannt hast, sehr wichtig. Also Reimbursement und Access mit Health Insurances ist ein super wichtiges Thema. Das heißt natürlich auch was, wo wir uns sehr stark mit beschäftigen und auch, das sind dann eigene Abteilungen, das wird nicht aus dem Marketing herausgetrieben, wo du eben dann natürlich den auch aus dem richtigen Grund natürlich den Nutzen des Produktes nachweisen musst, weil wir ja im Healthcare sehr oft über Versicherungen bezahlt werden und du natürlich da auch zeigen musst, dass es gut ist, dass aus so einem ja eigentlich sozialen Versicherungssystem natürlich auch dann dein Produkt vergütet wird und zu welchem Preis. Das heißt, das ist natürlich eine wichtige Gruppe. Die Ärzte kommen natürlich auch ins Spiel, weil gerade bei Innovation ist natürlich der Mediziner erstmal der als erstes mal von der Innovation wissen muss. Wir arbeiten natürlich in der Innovation viel auch mit dem Feld, erproben Produkte dann auch mit verschiedenen führenden Meinungsführern, aber da natürlich erstmal dieses Wissen Wir sprechen auch viel über Guidelines natürlich. Es gibt für die Behandlung von vielen Krankheiten Guidelines, um das mal zu vereinfachen. Und das Ziel ist immer, dass du, wenn du an ein Produkt glaubst, es natürlich auch in dieser Guideline zu etablieren und damit irgendwie so die Norm des Behandelns für eine gewisse Krankheit dein Produkt unterzubringen, wenn es dort den größten Patientennutzen dann auch bringt.
Stand heute mit einem Blick in eine nähere Zukunft, was sind aus deiner Sicht im Healthcare-Marketing-Bereich die wichtigsten Marketing-Kommunikationsinstrumente?
Also ich glaube, auch wenn es eine Industrie ist, die extrem traditionell ist, also wir haben noch viel Kongresse, Foren, Events, Kundenbeziehungen, weil wir eben eine sehr limitierte Anzahl an Kunden dann auch haben, ganz anders als im Fast-Medium-Consumer-Bereich, glaube ich stark daran, dass auch diese Industrie digital gehen wird. Ich arbeite gerade ganz viel mit meinem Team schon daran, Web-Content gut zu machen, die Informationen gut verfügbar auch zu haben, ansprechend, weil ich glaube, dass wir im Endeffekt unser Buying-Behavior gar nicht so unterschiedlich sein kann und antrainiert ist. Und inzwischen kaufen wir Autos, vielleicht nicht in dem finalen Schritt, aber diese Information funktioniert, glaube ich, auch im Healthcare-Bereich zunehmend digital und das ist ein großer Fokus für uns, da besser zu werden und da aufzubauen. Diesen Kundenprozess zu begleiten, worüber wir vorhin gesprochen haben, über diese 7 Jahre, gibt es auch viele digitale Möglichkeiten, Account-Based Marketing, das super hyper-targeted eigentlich digitale Kampagnen machen kannst, wo du dann wirklich genau diesen Kunden mit Messaging umrunden kannst. Und Hyper-Targeting im B2B-Bereich funktioniert gut, machen wir auch schon. Insofern würde ich schon sagen, viel digital und dann immer noch diese Events live in person, die richtigen Leute zusammenbringen, Experten, die zusammen sprechen, glaube ich, wird nie weggehen. Also ich glaube, diese persönliche Erfahrung und der Austausch unter Experten ist, glaube ich, extrem wichtig.
Meine Eingangsfrage war ja, wer ist euer Kunde? In meiner Sprache seid ihr im Grunde ein B2B2C-Unternehmen. Und ich würde jetzt gern über den Sie, sprich den Patienten, nochmal sprechen. Meine Schwägerin ist Gynäkologin und die sagt, der Kollege, die Kollegin, die sie überhaupt nicht leiden kann, ist Dr. Google und neuerdings Dr. ChatGPT. Wie arbeitet ihr mit beiden Doktoren zusammen?
Der informierte Patient, das war auch Teil meiner Promotion, ehrlich gesagt, ist ein großes Thema. Ich weiß, dass Ärzte es nicht mögen, aber ich glaube, es ist die Realität, mit der wir uns anfreunden müssen. Also da müssen Ärzte dann, glaube ich, auch über den Schatten springen, dass sie in gewisser Hinsicht eben auch einen Service providen und dass der Kunde eben so kommt, wie er kommt und man sich das nicht aussuchen kann. Insofern finde ich das erstmal richtig, weil jeder sollte machen dürfen, was er will. Es geht um seine Gesundheit. Ich verstehe, dass es Ärzte aber stört natürlich. Wie wir dem begegnen, ist, dass wir gerade ein Projekt starten, wo wir versuchen, was können wir als Roche an Patientenkommunikation machen. Wir haben schon eine Plattform, die heißt For Patients, wo wir eben genau das schon teilweise tun. Ist auch nicht einfach, weil natürlich geht es auch um Unbiased Information. Die Frage ist quasi, vertraut der Patient jetzt quasi einer einzelnen Firma? Will der eigentlich Informationen oder will er die dann lieber eben von Patientenorganisationen? Das ist, glaube ich, ein Thema, wo es darum geht, den Patienten beizukriegen, auf die richtigen Quellen zu springen. Also es gibt zum Beispiel Mayo Clinic, die hat super gute Health-Informationen, ein sehr führendes Klinikum in den USA. Und ich glaube, ich würde den Ärzten inzwischen raten, eben nicht den Patienten abbringen zu wollen, davon zu googeln, sondern ihm eher beizubringen, was sind die richtigen Quellen, mit denen ich zusammenarbeiten kann.
Das war's für heute. Annette kennt sowohl die Welt des B2B als auch die Welt des B2C-Marketings sehr gut. Denn aktuell ist sie Head of Integrated Marketing bei Roche und vorher war sie lange Jahre bei Beiersdorf, zuletzt als Senior Brand Managerin für Nivea Body tätig. Was können B2B und B2C-Marketing voneinander lernen? Was sind die Unterschiede? Was sind die Gemeinsamkeiten? Healthcare-Marketing ist eine besonders anspruchsvolle Subdisziplin des Marketing. Welches sind die größten zukünftigen Herausforderungen? Welche Rollen spielen Hyperpersonalisierung und Live-Events im Marketing-Mix? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Annette und Thorsten, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!